herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassahn. Und diesmal spreche ich mit Dr. Wolfgang Epple, der selber weiß, dass er Doktor ist. Jedes Mal, würde ich sagen, jedes Mal, wenn er angeredet wird mit Doktor, dann reagiert er mit, das weiß ich doch, dass ich ein Doktor bin. Ja, und du heißt auch noch Wolfgang, was geradezu ein Scherz ist, aber ein tiefsinniger Scherz. Wir haben schon mal über Wölfe gesprochen. Ausgerechnet, und du heißt auch Wolfgang und du kannst sogar selber sprechen wie ein Wolf.
Ja, guten Morgen, lieber Bernhard. Ich freue mich, dass ich nochmal die Ehre habe, beim Kontrafunk ein Lied zu singen.
Ein Lied zu singen, ja. Und nicht wie ein Wolf zu sprechen, sondern wie ein Mensch. Und diesmal wollen wir auch nicht über Wölfe sprechen, sondern über Windräder. Ja, über Windräder. Und ich möchte gerne poetisch anfangen, aber mit ein bisschen Poesie. Ja, eine Poesie, die uns in die Ferne führt. Ich möchte über einen Text von Max Dautendey sprechen und über sein Buch Die Gesichter am Biwasee. Kennst du das zufällig?
Ich kenne das Buch nicht.
Das heißt Die acht Gesichter am Biwasee. Nee. Es ist nicht besonders bekannt. Es ist ein wunderbares Buch, das ich sehr empfehle. Gerade auch allen Windkraftgegnern empfehle ich das Buch, weil es eine zauberhafte Welt des alten Japans beschreibt. Und diese Welt bringt eine Mischung des Natürlichen und des Menschengemachten. Und das liegt daran, dass die Schrift in Japan ganz anders aussieht als unsere Schrift. Es gibt bekanntlich mehrere Sorten von Schriftzeichen, Katakana, Kanji, aber denen ist gemeinsam, dass sie keine geraden Linien haben, keine Kreise und keine rechten Winkel. Und auch die alten Bauwerke im Japan mit diesen Torii und diesen geschwungenen Dächern, die sehen noch so aus, als wären das Formen, die der Natur nicht so fremd sind wie eine gerade Linie und ein rechter Winkel. Und so kommt ein freundliches Nebeneinander und Ineinander von natürlichen und menschengemachten Formen vor. Und das führt dazu, dass man denkt, dass die Natur spricht. Denn wenn zum Beispiel ein Baum umkippt und das Wurzelwerk ragt in die Luft, dann könnte das Wurzelwerk so aussehen wie ein Schriftzeichen.
Ja.
Und der Baum hat dann eine Botschaft, als hätte er noch was zu sagen. Mhm. Als hätte er noch ein Zeichen zu setzen, oder ein Segelschiff fährt über den Biwasee, plötzlich ist Flaute und der Faltenwurf ergibt ein Muster, das einem Schriftzeichen ähnelt. Mhm. Und dann spricht das. Und so haben wir diese wunderbare Einheit von dem Menschengemachten und dem Natürlichen. Eine zauberhafte Einheit. Und das genaue Gegenteil davon sind die Windräder. Die stehen in der Natur und passen überhaupt nicht zu den natürlichen Formen. Die sind wie das Gegenteil, wie das extreme Gegenteil. Die sind so scheußlich in ihrer Science-Fiction-artigen Abartigkeit. Sie sind wie die Gegenthese zur Natur. Ich bin mal mit dem Flugzeug geflogen, vom Bodensee aus, über Süddeutschland, und ich habe von oben runter geguckt und dann habe ich die Windräder gesehen und das sah aus wie ein Hautausschlag. Ich hatte das Gefühl, das arme Deutschland hat eine Krankheit. Das sind lauter Implantate, die man vielleicht gar nicht wieder wegkriegt. Ja.
Ja.
Ich war mal im Hunsrück und da haben mir dann Leute erzählt, psst, 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 ich könnte dir Wanderwege zeigen. Ich könnte dir Adressen zeigen, wo man hingehen kann, wo man einen Spaziergang machen kann. Und von dem Punkt aus, den ich dir verrate, von dem aus sieht man keine Windräder. Geheimtipp. Mhm. So sehr ist schon die Welt verschandelt.
Ja.
Ja, und ich glaube, dieses Gefühl hast du auch. Ich habe es damit angefangen mit der Poesie, um davon auszugehen, dass wir ein Gefühl haben, das uns sagt, irgendwas stimmt ja nicht bei diesen Windrädern.
Also ich könnte es kaum besser auf den Punkt bringen als das, was du empfunden hast beim Drüberfliegen. Und du hast mich an was erinnert, das muss ich jetzt noch kurz als Anekdote anbringen.
Bitte.
Ich habe eine gewisse Zeit in meinem Leben in der Flurbereinigung als Naturschützer gearbeitet, in einer höheren Sonderbehörde. Und meine Kollegen waren solche Vermessungsingenieure, Vermessungstechniker. Mhm. Und ich habe bei den Dienstbesprechungen immer gesagt, Leute, zeig mir einen rechten Winkel in der Natur. Ja. Es gibt keinen. Mhm. Das hattest du gerade erwähnt. Und sehr wohl hat der Mensch bei seiner Landnahme, das Wort wird auch immer missverstanden, Landnahme gegen die wehrlose Natur, Dinge geschaffen, die sehr wohl hineinpassen, die harmonisch wunderbar hineinpassen. Oftmals Kirchen, Kapellen, oft sogar an Kraftorten, wie man es nennt. Keine Frage, Kultur und Natur können sehr wohl zusammenpassen. Aber das, was die Windkraftindustrie macht, auch da hast du ein gutes Wort verwendet, wie eine Infektion. Das ist eine Infektion, die in der Tat übrigens auch von Deutschland ausgeht. Energiewende made in Germany infiziert die ganze Erde und überall mit den gleichen verheerenden Folgen. Übrigens nicht nur für Landschaftsbild, für Natur, für diese Harmonie, sondern verheerende Folgen für die betroffenen Menschen und eben insbesondere für die, die sich gar nicht wehren können. Das ist da draußen das außermenschliche Leben.
Ja, das muss man vielleicht noch sagen, das hätte ich vielleicht gleich sagen können, aber das wissen die Kontrafunkhörer, die zufälligerweise die anderen Sendungen von dir gehört haben. Du hast ein Menschenbild, das das Tier mit einbezieht. Kann man das so sagen?
Das Tier mit einbezieht, dann sage ich ja, worin wir müssen natürliche Entitäten, zu denen noch ganz andere Dinge hören, einbeziehen in das, was in der Naturethik Moralgemeinschaft genannt wird. Wir müssen uns fragen lassen und uns selbst fragen, was hat in unserem Weltbild moralischen Belang? Und es ist auch ganz interessant, dass in den archaischen Menschheitsstufen für unsere Vorfahren das gar keine Frage war, dass selbst ein Fels, ein Fluss, der hat einen Namen bekommen, dass eine Landschaft bezeichnet wird, weil sie als Entität wahrgenommen wird, eine Seinsform, ein Wesen, das man hereinnimmt in seine Ganzheit.
Ja, man hat dem Kind einen Namen gegeben.
Ja, mit dem man zusammenleben muss. Und eigentlich erst relativ spät in der Antike ist dieser Spalt entstanden, ein Hiatus, wie es Sloterdijk zu Recht nennt, eine tiefe Kluft zwischen Mensch und Natur mit der Abtrennung, weil man die Vernunft selbst reflektiert, erkannt hat als das große Sonderstellungsmerkmal des Menschen, zu Recht übrigens, das uns von allem anderen trennt. Stimmt, Tiere sind nicht vernunftbegabt, aber sie sind sehr wohl lebenstüchtig. Das sind sogar die Pflanzen, das sind selbst Einzeller. Das Überleben, das Ja zum Sein gegen das Nein zum Nichtsein, wie es Hans Jonas gesagt hat, das begegnet uns in jeder natürlichen Entität, sobald sie belebt ist. Und nun gingen unsere Vorfahren noch einen Schritt weiter. Das Unbelebte, die Rahmenbedingungen haben sie auch mit hineingenommen. Das können wir als Landschaft, als Felsformation, als ein großes, uns irgendwie einladendes Tal zum Wandern bezeichnen. Das war für unsere Vorfahren auch noch heilig.
Zum Beispiel die Alpen.
Ja, unbelebt, ein großer Fels. Die ersten großen flächenhaften Naturdenkmale der Naturschutzbewegung, das ging immer über dieses direkte Bemerken einer Ästhetik, einer Schönheit. Im Prinzip, um es noch ein bisschen klarer zu sagen, ist es ein Appell, der uns erreicht. Streng genommen ein Appell für ein Tabu, das darfst du nicht kaputt machen. Ja. Das ist so ungefähr, was für die Germanen den Raben oder den Bären und auch den Wolf heilig gemacht hat. Aha. Und verrückterweise am anderen Ende der Welt bei den nordamerikanischen Pazifik-Indianern, die die Totems geschnitzt haben, genau die gleichen Dinge. Und deswegen ist es sehr interessant, dass uns jetzt bei diesem Energiewende- und Transformationsthema, wo nichts mehr heilig zu sein scheint, das regelrecht ins Gesicht gedrückt wird. Erinnert euch einmal daran, dass wir Menschen mit der Natur eine Einheit sind.
Eine Art Harmonie zumindest.
Harmonie.
Wo etwas auf den anderen Rücksicht nimmt. Ja. Ich finde ja doch, dass es Kreise gibt. Zum Beispiel kann ich mir ein Bild vorstellen von einem Mühlrad. Ja. Eine alte Zeichnung meinetwegen oder ein altes Foto. Ja, so ganz rund ist es auch nicht. Da sind diese Schaufelräder, die das aufbrechen. Aber dennoch kann damit eine Harmonie entstehen. Aber eine Art Harmonie liegt dem immer noch zugrunde.
Du hast das Mühlrad genannt. Ich nehme die ganze Mühle dazu.
Genau.
Die an der richtigen Stelle stand. Es ist auch interessant, wenn man auf Architekturgeschichte blickt. Bis in die Gegenwart gibt es auch kühne Entwürfe, die mit der Natur harmonieren. Es gibt aber eben auch das krasse Gegenteil.
Ja.
Es gibt das Hineinpflanzen, ich kenne es, meine Wahlheimat war phasenweise auch am Mittelmeer, wo nur noch kubische Glaspaläste gebaut werden, wo früher mit Naturstein gebaut wurde und so weiter. Also Menschen können der Natur etwas abgewinnen, im ganz positiven Sinn, auch wenn sie gestalten, wenn sie ändern, wenn sie eingreifen, wenn sie völlig Neues schaffen. Und sie können das Gegenteil tun, sie können einen Akzent setzen, der wie eine Beleidigung wirkt.
Eine Beleidigung ist genau richtig. Wie eine Verletzung wirkt der so.
Wie eine Verletzung.
Wie eine Wunde, die dem zugefügt ist.
Die Dimension ist entscheidend. Die heutigen Windräder, ich komme auf die jetzt ganz schnell kurz zurück, haben eine Dimension mit knapp 300 Meter Höhe, das alles überprägt und erdrückt. Es gibt keinen Horizont mehr, wo ein Windindustriegebiet entsteht. Der Horizont wird überprägt und davon regelrecht dominiert, beherrscht. Und nun sind die Menschen, die in die Nähe verdammt sind, weil sie dort auch noch wohnen, von dieser erdrückenden
Übergröße.
Übergröße einfach betroffen. Es ist vielleicht bezeichnend, dass man ganz lange im sogenannten untergesetzlichen Bereich den Menschen noch zugestanden hat, wenn sie sich gewehrt haben vom Recht, eine sogenannte optisch bedrängende Wirkung. Ja. Und Robert Habeck geht in die Geschichte ein mit Olaf Scholz und dieser Ampelregierung, dass sie bis hinein ins Städtebaurecht und Baugesetzbuch das erledigt haben, indem man heute nur noch bei einer Höhe und Entfernung von 2 h, also das heißt zweimal die Höhe des Windrads, überhaupt noch von optisch bedrängend sprechen darf. 2 h ist bei einem 300 Meter hohen Windrad, so werden die neuen alles sein.
Aha, das ist mehr als der Eiffelturm.
Ja, und das sind 600 Meter Entfernung. Wer das in der Natur draußen, in der Wirklichkeit erlebt hat, etwa im Schwarzwald, wo es solche Abstände schon gibt, der weiß, da ist nichts zu retten. Diese Menschen, die das erleiden müssen, von der Natur jetzt mal noch gar nicht zu sprechen, sind bestraft. Und dort kommt bereits das nächste Argument mit hinein. Einen solchen Hof da draußen oder ein solches schönes Haus, das du dir gebaut hast, wann es in den Einflussbereich eines solchen Monstrums gerät, wird unverkäuflich. Und dann kommen sie mir mit den Statistiken, 5% Wertverlust und sowas, das ist doch gar nicht schlimm. Nein, es geht um die individuelle Erfahrung, um deine individuelle Betroffenheit. Es war auch ganz interessant, dass in Berlin plötzlich der Aufschrei groß war, als jetzt in Grunewald Windräder angedacht wurden. Plötzlich kommt ein CDU-Bürgermeister drauf, was seine Parteikollegen angerichtet haben, indem sie Erfüllungsgehilfen geworden sind der grünen Agenda, der großen Transformation, indem man sagt, die Windräder müssen sein. Und im Schluss, so wie jetzt die Gesetzeslage ist, auch fast egal wo. Das ist eine Verwundung des ganzen Landes. Ein guter Journalist hat bei der FAZ vor 2 oder 3 Jahren einen guten Artikel dazu geschrieben. Unser Land wird man nicht mehr wiedererkennen, wenn das alles gebaut ist, in seiner bisherigen Form, in seiner Identität, in seinen auch wunderschönen Landschaften, trotz starker Besiedlung. Wir werden ein Land haben, das in 2/3, wenn nicht 3/4 der Fläche von Windkraftanlagen überprägt ist. Und da darf man ja doch wenigstens fragen, wollen wir das?
Tja, allein im Jahre 2017 wurden über 3000 Windturbinen installiert, also 10 pro Tag, etwa 10 pro Tag. Und bis Ende 2025, also bis Ende diesen Jahres, werden nach Schätzungen der Zeitschrift Welt 520 Milliarden Euro in die Energiewende geflossen sein. Das sind etwa 12.000 Euro pro Steuerzahler. Das kann ich gar nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt, diese Zahlen. Die habe ich mir aufgeschrieben von Hans Hoffmann Reinecke, der hat die zusammengestellt. Und Prince Waterhouse Coopers rechnet sogar mit Kosten von 13.200 Milliarden Euro bis zum Abschluss der Energiewende, also bis zum Jahre 2045. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Windturbinen und wir sollen noch mehr kriegen. Robert Habeck hat nochmal Gas gegeben. Er hat nochmal die Bremsen gelockert, um noch mehr Windturbinen in diese Welt reinzubringen.
Ja, was du jetzt gerade zitiert hast, muss ich eins noch ergänzen. Wenn man von Ende oder von der gelungenen Energiewende 2045 spricht, das ist eine, ich möchte schon beinahe sagen, dreiste Irreführung. Bis dahin werden Billionen, aber Billionen schon geflossen sein in dieses eine Unterfangen der sogenannten klimaneutralen Energieversorgung. Aber es wird nie zu Ende sein, denn es entstehen Folgelasten, denn nach 20, 25 Jahren müssen die Dinge ersetzt werden. Sie müssen ständig versorgt werden. Und das alles mit dem Ergebnis, dass wir es wohl nicht schaffen werden, ein Land wie Deutschland vernünftig weiterhin mit Energie zu versorgen. Allein deswegen, weil diese Energieform volatil ist. Ja. Aber auf was ich zurück will, du hast Zahlen genannt, da will ich noch eine dazu ergänzen. Weil ich gerade in den letzten Tagen in der Recherche auch für einen kleinen YouTube-Film, den man bei mir auf dem Kanal sehen kann, das nochmal herausstelle. Obwohl man weiß, dass das Hauptproblem dieser Krise auf der Erde der Verlust der Biodiversität ist, erdreistet sich eine deutsche Bundesregierung in einen Haushalt von 488 Milliarden Euro, gerade mal 200 Millionen Euro für den Naturschutz bereitzustellen. Das sind, ich habe es ausgerechnet, 0,04% des Haushaltes. Das ist nun in der Tat ein Skandal und zeigt, wo wir stehen. Im Moment hat eine Politikergeneration das Sagen, also ich sage es ganz brutal, denen ist die Natur scheißegal.
Ja, gut, dass du diese Relation bringst, also diese 0,04%, das kann man sich noch vorstellen. Denn diese großen Zahlen können wir uns nicht vorstellen. Immer wenn da so eine Zahl kommt, 10 Milliarden, 20 Milliarden oder so, dann muss man immer die Frage im Hintergrund stellen, wie viele Smarties passen in einen VW-Bus? Also nicht, dass ich dann die richtige Antwort haben will, nur dass sich mal jemand Gedanken darüber macht, was große Zahlen sind. Und dass man sich klar macht, wie sehr man scheitert, wenn man sich große Zahlen vorstellt. Darum geht es, sich klar zu machen, dass man alleine bei so einer Frage scheitern würde. Wir können mit diesen großen Zahlen nichts anfangen. Du hast es gesagt, da gibt es eine Akzentverschiebung, eine unterschiedliche Priorität. Du hast gesagt, das Wichtigste wäre der Schutz der Artenvielfalt. Die wiederum meinen, das Wichtigste ist der Schutz des Klimas.
Ich habe es in meinem Buch unter dem Kapitel auch Shifting Baselines abgehandelt.
Ja, das ist ein guter Ausdruck.
Und an anderer Stelle formuliere ich, da haben sich viele aufgeregt, der Klimaschutz kannibalisiert den Naturschutz. Warum spreche ich von Kannibalen? Wenn wir ganz nahe verwandt sind und der eine den anderen aufisst, dann kannibalisiert er ihn.
Ja.
Es gibt bei Google eine ganz nette Funktion. Das ist der Ngram Viewer. Da kann man reingeben Begriffe und dann sagen, guck mal, wie oft sind die verwendet worden im deutschen Sprachkörper. Mhm. Das ist wirklich spannend, weil da zeigt sich, dass etwa nach 2005, 2008 die Worte und Begriffe Klimaschutz, Klimawandel, Energiewende, den Begriff Naturschutz, der relativ lange Zeit einen Anstieg verzeichnet hat, übertroffen werden und dass der Niedergang in der Wahrnehmung, was denn wichtig ist, so ungefähr 15, 18 Jahre alt ist.
Ach.
Und in der Tat ist es so, dass der klassische Naturschutz, der übrigens altruistisch sein muss, vom Klimaschutz nicht nur abgelöst, sondern regelrecht aufgefressen wird. Das geht bis hinein in diese Gesetzespakete und in das, was wir jetzt erleben, dass es, wenn es darum geht, Windkraft in die Wälder hinein zu betonieren, inzwischen praktisch keine Rolle mehr spielt, welche Natur man dabei sozusagen platt macht.
Es hat also nicht bloß eine Ersetzung stattgefunden oder ein Shifting, wie wir gesagt haben, dass man jetzt den Akzent verschoben hat von Naturschutz zu Klimaschutz.
Ja.
Das Kannibalisieren ist ein sehr guter Ausdruck. Das eine ersetzt das andere. Die Natur wird zerstört im Namen des Klimaschutzes.
So ist es. Und das kann niemand mehr abstreiten. Die Fakten sind so erdrückend. In großen Bereichen wird dann trotzdem versucht, schön zu färben. Weltweit ist es so, dass etwa 80% der Erdoberfläche und etwa 60% der Ozeane vom Menschen schon überprägt sind. In Deutschland, da gibt es Studien, die man nachlesen kann, bei mir auf meiner Homepage, in meinem Buch, sind nur noch 0,04% zufällig die gleiche Zahl wie beim Haushalt.
Ja, ich wollte gerade sagen, die kommt mir doch bekannt vor.
Es ist ein reiner Zufall, aber da gilt das Gleiche, von menschlicher Kultur unbeeinflusst. Das heißt, weniger als 1% der Fläche ist noch Wildnis. Und wenn man die nächste Stufe der Naturnähe betrachtet oder der, ja, Naturnähe ist das beste Wort, dann sind es etwa 11%. Und ich sage immer, seien wir großzügig, nehmen wir alle Wälder dazu, dann ist noch ein Drittel unseres Landes halbwegs naturnah. Und es gibt noch eine andere Folge dieser Kartierung und man weiß, wie dicht wir besiedelt sind. Das ist ganz extrem. In Deutschland ist in 99% der Fälle das nächste Haus vom anderen Haus höchstens 1,5 Kilometer entfernt. Wir haben ein dichtes Netz von Bebauungen.
Im Durchschnitt?
Ja, im Schnitt und dann kommt auch die Straßen dazu. Der höchste überhaupt gebäudefreie Bereich misst gerade mal in Deutschland noch rund die 12,5 Kilometer Durchmesser. Wir haben eigentlich ein Land, das voll ist, auch voll von Artefakten. Und jetzt im Rahmen der Energiewende werden uns die letzten freien Flächen, also das knappste Gut, nämlich freie naturnahe Landschaft, überprägt und zubetoniert mit zum einen diesen Windrädern und es gehört auch noch die freiflächen Photovoltaik dazu.
Oh ja.
Die Winde, aber die lassen wir heute beiseite. Was die Windkraft anrichtet, ich nenne es in meinem Buch auch Konfliktkonvergenz, denn sie drückt genau dorthin, wo es noch schön naturnah für die Menschen ist. Das sind die großen Waldgebiete, die Waldgebirge. Wer in den Hunsrück fährt oder in den Vogelsberg und Teile des Schwarzwalds kann erleben, was diesen Landschaften blüht und angetan wird. Und es gibt auch dafür natürlich Kartierungen, wo die Windräder schon stehen und wo sie noch nicht stehen. Man könnte sagen, die Schlupfwinkel für naturlebende Menschen und für die Natur selbst werden immer knapper.
Ja, ich will sie doch noch ganz kurz erwähnen, diese Solarparkanlagen, die ich immer sehe, wenn ich im Zug fahre und aus dem Fenster gucke. Und ich kriege jedes Mal denselben Schreck, den ich habe, wenn ich diese Windräder sehe. Ich habe das Gefühl, dieses Land ist von Außerirdischen besetzt worden. Das ist nicht so, dass das eine Entwicklung wäre, die sich dynamisch ergeben hätte und dass sich da etwas vergrößert hat oder dass etwas ausgebaut wurde, sondern da ist etwas aus einer anderen Dimension auf uns herabgekommen.
Ja, das kann man so sagen.
Und hat uns unter Besetzung gehalten.
Wir sind besetzt.
Ja.
Jetzt ist der finale Streich in Gang, könnte man sagen.
Für die Besetzung.
Das hängt zusammen mit diesem Ampelpaket aus 2022, die diese Bundesregierung unter Robert Habecks Führung in die Welt gesetzt hat. Das sind diese Gesetze, die wie ein Gestrüpp, wie ein undurchdringbares Gestrüpp wirken. Das kann man nicht anders sagen als so. Man kann die auch kurz aufzählen. Das Erneuerbare-Energie-Gesetz, das Wind-an-Land-Gesetz, besonders krass, das Windenergie-Flächenbedarfsgesetz. Und das ging hinein bis in Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes, dass das alles passend gemacht wird. Windenergie-Flächenbedarfsgesetz, das Monstrum liegt jetzt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist Planwirtschaft, der Gesetz. Da wurden den einzelnen Bundesländern Flächenvorgaben gegeben, Prozentanteile, wie viel bis zu welcher Zeit mit Windkraft Vorrangflächen gelegt werden. Und das beginnt nun zu wirken. Und jetzt wachen überall die Menschen auf. Es beginnt zu wirken mit der sogenannten Teilfortschreibung der Regionalpläne für die Windkraft.
Schönes Wort.
Das sind alles solche schönen Worte. Und dann hat man schon im Rahmen dieser ganzen Gesetze, die wir im Einzelnen jetzt ja gar nicht aufführen können, dafür gesorgt und sorgt noch weiterhin dafür, dass Klagemöglichkeiten für Menschen immer weiter eingeschränkt werden. Aber was als Ergebnis kommt, ist, dass es Horrorplanungen gibt für Gegenden, wo die Leute sich bisher sogar noch in Sicherheit gefühlt haben. Ich habe vor kurzem einen Vortrag im Juni gehalten im Hochsauerland. Das ist unvorstellbar, was sich da abspielt im Schwarzwald, aber auch in Gegenden, und das ist das Verrückte, wo gar kein Wind weht oder so wenig, wo man sagen würde.
Lohnt sich nicht, ja.
Da lohnt sich's nicht. Das ist meine Heimat, Mittlerneckarraum, südlich von Stuttgart bin ich groß geworden, habe einen wunderbaren großen Wald, Schönbuch. Die Stadt heißt Herrenberg. Und die Teilfortschreibung der Regionalplanung in Stuttgart sieht Horror-Dinge vor an Stellen. Ich habe einen Film dazu gemacht, weil mich das besonders berührt, aber weil es auch stehen kann für aberhunderte andere Fälle, wo wertvollster, über Jahrhunderte gepflegter Kulturschatz, nämlich ein Wald, der den Menschen immer zu allem gedient hat, für Baustoffe, für Brennholz, aber auch zur Erholung jetzt platt gemacht wird.
Und für die Fantasie.
Fantasie sowieso. Man kann ja Namen nennen, gerade in meiner Gegend, Ludwig-Uhland, Hölderlin und so weiter. Das ist ja eine Gegend, die oft verglichen wird sogar mit der Toskana. Alle Werte, die uns geprägt haben, werden mit einem Federstrich wegradiert. Der heißt klimaneutrale Energieversorgung. Und man kann sagen, Klammer auf, Klammer zu, koste es, was es wolle.
Karl May hat tatsächlich behauptet, dass er seine besondere Fantasie aufgrund seines Naturverhältnisses hätte, dass er durch Spaziergänge in der Natur besonders angeregt worden ist. Es ist nicht bloß eine reine Spinnerei, dass der Märchenwald eine große Anregung und einen großen Schatz darstellt für unser kollektives Fühlen, nicht nur unser kollektives Denken.
Das ist verständlich. Das kann man viele Dichter nennen. Rainer Maria Rilke, er ist nicht von der Natur in irgendeiner Weise angestoßen, beseelt von den großen Poeten. Ist gerade andersrum, fällt einfach fast keiner ein. Alle arbeiten auch mit Naturbildern.
Ja.
Aber die Folge unserer Gesetzgebung ist, es gibt überhaupt gar keine wirksamen Tabus mehr. Es ist keine Landschaft mehr sicher vor der Überbauung mit Windkraftanlagen. Keine.
Keine.
Letztlich keine. Und das ist jetzt spürbar.
Ja, Ernst Bloch hat davon gesprochen, dass die Technik in der Natur steht wie eine Armee in Feindesland. Das muss nicht sein. Es gibt auch Beispiele, wo man sagen kann, hier gibt es eine organische oder harmonische Verbindung zwischen Technik und Natur. Aber bei den Windrädern und bei diesen Solarparks, da kann man es ganz ausdrücklich sagen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Hier steht die technische Entwicklung in der Natur wie eine Armee in Feindesland. Und man kann so weit gehen, von einem Kriegszustand zu sprechen.
Ja, nehmen wir das Beispiel im Wald der Brüder Grimm. Das ist dieser Reinhardswald in Hessen, mit dem ich auch befasst bin, natürlich auch vernetzt mit den Leuten. Hans-Josef Frapp, der Förster, der Hüter des Reinhardswalds, hat auf meiner Homepage einen schönen Gastbeitrag geschrieben. Das, was man da im Moment erleben kann, das ist nichts anderes als fortgesetzte und pure Gewalt gegen einen vorher intakten Großlebensraum, den es in Deutschland so oft gar nicht mehr gibt. Ich habe ja gerade die Zahlen genannt. Die Menschen sind verzweifelt. Sie werden in einer Weise ausgegrenzt und niedergemacht. Das habe ich auch in meiner Heimat erlebt. Bis hinunter auf die Provinzblättchen, die Lokalzeitungen. Alle schreiben in die gleiche Richtung, den gleichen Fake. Eine Windkraftanlage kann 3500 Haushalte mit grünem, umweltfreundlichen Strom versorgen. Damit wird alles niedergemacht. Dann heißt es Bürgerenergie. Das heißt, da wird man noch beteiligt an diesen unglaublichen Gewinnen, die per Subventionen garantiert sind. Das sind ja Gelddruckmaschinen. Könnt ihr gerne noch ein paar Zahlen dazu vorlesen. Das ist aber vielleicht gar nicht nötig. Wer eine Windkraftanlage aufstellt, der kann dem Grundbesitzer eine sechsstellige Pacht von 300 bis 400.000 Euro pro Jahr versprechen und hat nach 20 Jahren noch etliche Millionen Euro verdient, also mindestens 250 bis 300.000 Euro pro Jahr. Das heißt, es gibt keine andere Geldanlage als die, die vom Staat garantierte Gewinnabschöpfung auf Kosten übrigens der Stromkunden und Steuerzahler. Ja, klar. Ja. Also diese umgeschichteten Mittel in die Taschen der Windkraftbetreiber. Die machen das möglich und die machen auch jede Gemeinde und jede Kommune sozusagen klein und platt, weil sie an dem großen Kuchen teilhaben wollen. Da wird dann gesagt, ja, da können wir Kitas bauen und Wege renovieren, Brücken bauen und irgendwas. Wir können ganz tolle Sachen für die Gemeinde machen, vielleicht auch euer Freibad sanieren, weil wir haben das Geld. Ja, wo kommt das Geld her? Ich habe auch dazu natürlich etliches in meinen Vorträgen, aber auf was ich zurück will. Tatsächlich ist es so, dass das Ganze erkauft wird mit purer Gewalt gegen die Natur, bis hin und auf Individuen der betroffenen Wildtiere. Deswegen habe ich gerade vorgestern noch einen Film hochgeladen zum Rotmilan, beziehungsweise da kann man genauso gut Weißstorch nehmen oder den Schwarzstorch oder andere. Ja.
Oh, ich habe ihn gesehen, den Film. Man mag es nicht gerne sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Der arme Rotmilan und der arme Storch.
Es hilft nicht. Und das wird dann noch marginalisiert, wenn nicht sogar abgestritten. Hm. Wenn man also sagt, Windkraftanlagen schreddern Vögel beziehungsweise bringen Hunderttausende von Fledermäusen um oder vertreiben störungsempfindliche Arten, dann heißt das, das können wir beweisen, dass es nicht so ist. Ich muss dazu sagen, vielleicht eine der deprimierendsten Erfahrungen dieser 25 Jahre, in denen ich dieses Leidensthema mache, ist, dass viele meiner Kollegen, ja, käuflich ist das falsche Wort, aber auf den Zug aufgesprungen sind und gefällige Gutachten und Publikationen schreiben. Im Rahmen der Genehmigung von Windkraftanlagen werden die Gutachten grundsätzlich von den Projektierern bzw. Betreibern bezahlt. Das heißt, es sind Auftragsgutachten und da gilt natürlich, so habe ich in mein Buch reingeschrieben, das Brot ich fress, das Lied ich sing. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Man sieht es an diesem Reinhardswald, man kann es an x Beispielen vom Schwarzwald bis hinauf an die Nordseeküste sehen. Wo Gutachter zu Wort kommen, im Auftrag der Windindustrie, scheint alles bestens zu sein. Ja, wenn es nicht sogar wie bei den Photovoltaikanlagen schon heißt, sie sind eine Bereicherung für die Biodiversität. Das ist so unerhört, dass einem wie mir, der jetzt über ein halbes Jahrhundert Naturschutz macht, mir bleibt die Spucke weg. Aber so ist es. Es wird im Rahmen dieser Energiewende so gelogen wie in keinem anderen Bereich. Und ich habe an anderer Stelle formuliert, es hat auch keine Industriebranche härter und nachhaltiger, wenn man so will, und brutaler gegen die Errungenschaft des Naturschutzes gekämpft als die deutsche Windindustrie.
Ah, ja.
Das sind diejenigen, die jetzt ihr Ziel erreicht haben und verrückterweise mit Hilfe der Medien auch in vielen Köpfen der Bevölkerung mindestens die Hälfte ist davon überzeugt, dass das alles naturverträglich geht.
Ja, ja, ja.
Ich sage dazu, es gibt keinen naturverträglichen Ausbau der Windkraft. Es geht auch nicht nur darum, wie es die Deutsche Wildtierstiftung wieder untersucht hat, ob das nur mit irgendwelchen Vogelschutzgebieten tangiert. Ich nehme das Beispiel der Landschaftsschutzgebiete. Hm. Mehr als ein Viertel Deutschlands war unter Landschaftsschutz. Ich sage war, weil auch das zu diesen gesetzgeberischen Federstrichen und zum Erbe eines Robert Habeck gehören, dass die Landschaftsschutzgebiete komplett für die Windkraftindustrie geöffnet wurden. Das ist das Tafelsilber unserer Landschaften. Und man muss bedenken, dass die international eingegangenen Verpflichtungen aus verschiedenen Konventionen gerade dafür gut gewesen wären und dafür getaugt hätten, dass man gesagt hätte, wir erheben die Landschaftsschutzgebiete in höhere Schutzstatus und dann hätten wir bereits etliches erfüllt, was die internationale Gemeinschaft von uns zu Recht erwartet. Und dann wird immer vom Vorbild Deutschland gesprochen bei der Energiewende. Wenn wir es nicht machen, machen es die anderen nicht. Ja, was ist beim Umgang mit der Natur, mit der Landschaft, mit den Menschen?
Ja, wir sind doch gar nicht Vorbild.
Da sind wir nicht mehr Vorbild. Wir werden beim Landschaftsschutz, beim Naturschutz, gibt es eine Untersuchung der Universität Bologna vor einigen Jahren, da sind wir auf dem zweiten oder drittletzten Platz in Europa. Wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Schlusslicht, was den Naturschutz betrifft. Wir können der Welt an keiner Stelle mehr, und zwar bedingt durch die Energiewende, Vorbild sein. Und wir sind es auch nicht mehr im Menschenschutz, wenn es darum geht, Menschen vor diesen Auswirkungen zu schützen. Ich sage es sehr bewusst, das Umweltbundesamt, das eine ganz andere Funktion hätte, hat sich seit Jahren mit einem ganzen Hagel von Publikationen in den Dienst der Windkraftindustrie gestellt. Das ist ein unglaublicher Vorgang, den ganz viele Leute gar nicht wahrgenommen haben. Und nicht viel besser sieht es beim Bundesamt für Naturschutz aus, das ist die höchste deutsche Naturschutzbehörde. Überall wird an diesem Narrativ, ich würde sagen, an der Legende gearbeitet. Man könnte Windkraft naturverträglich in die Wälder und die Landschaften hineinbetonieren. Das ist wie die Quadratur des Kreises.
Nun hat ja auch Trump einmal Golf gespielt und hat gedacht, er könnte das Golfspielen genießen. Aber der Genuss war ihm getrübt durch den Anblick der Windräder. Und er hat sich deutlich geäußert, wie ich das sonst bisher noch gar nicht gehört habe.
And you look up and you see windmills all over the place. It's a horrible thing. It's the most expensive form of energy. It's no good. Germany tried it and wind doesn't work. It's ever, you need subsidy for wind, and energy should not need subsidy. With energy, you make money. You don't lose money. But more important than that is it ruins the landscape. It kills the birds. They're noisy. People ought to know that these windmills are very destructive. They're the worst form of energy, the most expensive form of energy. Windmills should not be allowed. Okay.
Dabei hat ganz deutlich gesagt, diese Windräder sind eine Schande. Nein, Windräder der Schande, das hat Alice Weidel gesagt.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Ist dir da nicht das Herz aufgegangen? Hast du da nicht gejauchzt und frohlocket, als du das gehört hast?
Nee, also...
Nee?
Nee, muss ich sagen, da muss ich ja ganz ins Unreine sprechen. Der liebe Herr Trump ist übrigens auch, wie die gerade auch erwähnte Alice Weidel, die sind meine Verbündeten nicht, ich bin Naturschützer. Mhm. Der Trump und seine ganze Familie sind eingefleischte Feinde dessen, was ich unter ganzheitlichem Naturschutz verstehe. Der Trump, muss man dazu sagen, hat seinen Golfplatz in Schottland auf Kosten der Natur dorthin gebaut. Und auf Kosten übrigens auch von Nachbarn. Das lohnt sich, das mal nachzulesen, wie brutal er vorgegangen ist, weil er das Geld und die Möglichkeit hat und die Anwälte bezahlen kann und andere niedermachen kann. Trump reist durch die Welt mit diesem Motto Drill, Baby, Drill, also sprich Ölbohren, Gas fördern und so weiter. Auch da ist er nicht auf meiner Seite, wobei ich dazu sagen muss, das ist ja das Interessante. Die Vertreter der Energiewende lösen auf der Erde nur an der anderen Front genau das Gleiche aus. Dort ist es eine Digging, eine Bergbauoffensive für die seltenen Erde, für die sogenannten kritischen Rohstoffe. Also Trump, wenn da Leute jetzt Beifall geklatscht haben, auch, sage ich mal, unter meinen Mitstreitern ist das falsche Wort, aber unter denen, die auf meiner Seite stehen, dann kann ich nur sagen, Leute, schaut euch an, was er wirklich tut.
Stop the windmills. You're ruining your countries. I really mean it. It's so sad. You fly over and you see these windmills all over the place, ruining your beautiful fields and valleys and killing your birds. And if they're stuck in the ocean, ruining your oceans. Stop the windmills, killing the beauty of your countries. Thank you very much, everybody.
Und bei AfD und Frau Weidel ist es doch so, dass sie an keiner Stelle zeigen, dass sie echte Naturschützer sind. Ganz im Gegenteil, die haben sich massiv auch zum Beispiel an der Hetze gegen den Wolf beteiligt. Ich fasse es so zusammen. Populisten, egal welcher Couleur, auch Klimapopulisten taugen nicht für das, was Ganzheitlichkeit Naturschutz bedeutet. Und insofern hat mein Herz nicht frohlockt, sondern es ist sogar eher so, wie wäre es recht, Trump und Weidel würden sich auf das Thema nicht draufsetzen. Denn sie sind nicht in irgendeiner Weise Anwälte, Fürsprecher der Natur. Ich muss vielleicht erwähnen, dass dieses Anwalt für die Natur sein ja auch sich gewandelt hat. Viele Leute wissen zum Beispiel nicht, dass Greenpeace, das viel, viel gelobte Greenpeace, eine eigene Windkraftsparte hat und sich ganz erheblich schon auch in diesem Zusammenhang gegen die Natur gewandt hat. Es ist eine Rechtsanwältin, die in Hamburg die dieses Wind-an-Land-Gesetz vorgedacht hat. Und der BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, mit der Person Professor Weiger, der jetzt nur noch Ehrenvorsitzender ist, die haben diese 2%-Ziele der Flächen, das, worunter wir jetzt leiden, wo die Natur leidet, alles gefordert und mit vorgedacht.
Die Greenpeace-Leute haben das getan.
Greenpeace und eine Reihe von Umweltverbänden, Umweltorganisationen sind auf der Seite der Windkraftindustrie und beleben nur das Narrativ, das kann man ja alles das naturverträglich machen. Man kann es nicht. Wenn jetzt noch der letzte Schlag sein wird, diese RED, Römisch-3-Richtlinie der EU, greift, und das wird sie tun, weil sie umgesetzt wird in nationales Recht, dann sind in diesen sogenannten Beschleunigungsgebieten und eben auch außerhalb die Schleusen endgültig offen und es gibt kein Halten. Dann fahren wir mal auf den Balkan oder nach Frankreich. Man kann das auch an der adriatischen Küste Kroatiens schon sehen. Überall Windkraft, überall die gleichen systematischen Bedingungen, dass man mit sehr viel Geld die Landschaft und die Menschen und die Natur förmlich überrollt. Es ist ein Tsunami, wie ich es nenne, ein Windkraft-Tsunami, der jetzt zunächst Deutschland überrollt. Im Übrigen hast du es wirklich gut formuliert, es ist wie eine Infektion. Aber diese Infektion greift über auf ganz Europa, weil ja auch im Übrigen diese Rahmenbedingungen aus Deutschland heraus gesteuert wurden.
Ja, ich habe sogar von Krieg gesprochen, von Besatzungsmacht.
Ja, genau.
Sind wir jetzt in einem Stadium des letzten Gefechtes?
Also was die Windkraftüberprägung der Landschaften betrifft, in der Tat, würde ich sagen, treten wir in ein finales Stadium ein. Wer diese Regionalplanungen anschaut, die vorgesehenen Windvorrangflächen, die dann jetzt vermutlich weitgehend überführt werden nach dieser neuen Richtlinie RED3 in sogenannte Beschleunigungsgebiete, dann können wir davon ausgehen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir nun wirklich auch die letzten noch unversehrten Landschaften Deutschlands nicht wiedererkennen. Das gehört dann auch dazu, wo ich jetzt wohne, etwa das große Böhmische Gebirge, bayerischer Böhmerwald. Dann gehört das Alpenvorland dazu. Da gehören ganz große Flächen im Thüringer Wald dazu, wo noch ähnlich wie im Bayerischen Wald, wo man noch von Landschaften und Wäldern und einer Symphonie an Landschaft sprechen kann. Und es ist ja ganz interessant, dass es speziell sogar die Förster sind, nämlich die Staatsforst, die das noch beschleunigen, weil die jetzt natürlich das, so ich sage mal, das große Geld, das Blut geleckt haben. Man kann in einem normalen Wald irgendwas bei 10.000 Euro pro Hektar und Jahr Deckungsbeitrag verdienen, das ist nicht viel. Wenn ein Windrad in den Wald gestellt wird und es werden 300.000 Euro Pacht bezahlt, dann muss ich ja nicht weiterreden, was die höhere Schubkraft hat. Und die bayerischen Staatsforsten, um sie als Beispiel zu nehmen, haben bereits eine Windkraftprojektierfirma gegründet. Die Staatsforsten sind aber auch wie die kommunalen Forsten Wälder, die dem Volk gehören. Und die Forstbehörden, auch die höchsten, auch die Forstministerien, haben diese Wälder, unsere Wälder, nur als Treugut, als sozusagen Schutzgut übertragen bekommen, und zwar zur nachhaltigen Beförsterung, Bewirtschaftung selbstverständlich. Aber nirgendwo haben bisherige Rechtsgrundlagen das hergegeben, dass man den Wald in ein Industriegebiet umwandelt. Auch dafür hat die Ampel gesorgt und wird die neue Regierung noch verschärft arbeiten. Da reist dann der neue Bundeskanzler Merz in seine Heimat, ins Sauerland, und fängt an, durchaus bräsig darüber zu reden, man dürfe nicht die ganze Landschaft damit verschandeln. Das steht er aber mittendrin in einem solchen Gebiet, wo das gerade stattfindet.
Wo es bereits schon verschandelt ist.
Gerade stattfindet. Verlogener und scheinheiliger geht nicht.
Naja, wir werden vielleicht sehen, dass bei Merz vielleicht doch noch ein bisschen mehr geht.
Die Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden und die man jetzt sogar noch verschärft ausnutzt, sind so, dass es wirklich, wenn das jetzt alles so kommt, kein Halten gibt. Wenn auch nur die Hälfte der vorgesehenen Vorranggebiete umgesetzt wird, ist in Deutschland das, was in Norddeutschland längst der Fall ist, Schleswig-Holstein, der Norden von Niedersachsen, dann ist in Deutschland kein einziger Winkel mehr frei, kein einziger Horizont mehr frei von Windkraftanlagen. Das ist, was im Gange ist.
Ja.
Weshalb auch interessanterweise jetzt die Bürgerinitiativen wie Pilze aus dem Boden schießen. Jetzt, wo es zu spät ist.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde, dann mache ich meistens einen armführenden Vortrag. Ich konfrontiere in fast 3 Stunden in 2 Portionen die Menschen mit den Rahmenbedingungen unserer Krise, mit den wirklichen Grundlagen dieser sozial-ökologischen Krise, mit Ungleichverteilung und so weiter, und komme dann auf ihr persönliches Anliegen zu sprechen. Zum letzten Mal war das jetzt im Hochsauerland, letzten Herbst war es in meiner eigenen Heimat. Und spüre ich immer, dass es für manche Menschen wie eine Erlösung ist, dass es jemanden gibt, der ihnen bescheinigt, dass ihr Widerstand ethisch konsistent zu rechtfertigen und zu begründen ist.
Ja.
Ich habe das lange beiseite gelassen, aber mich gefragt, was ist eigentlich die tiefe Motivation? Die Leute tragen so viele Argumente zusammen, fachliche zur Volatilität, zur Grundlast und alles, was jetzt heute gar keine Rolle spielt. Wir sprechen über Natur. Und dann kann ich zusammenfassen, ich würde sagen, 95% derer, die verzweifelt sind, die mir begegnen, haben ein Gefühl im Gepäck, das mit dem Wort Solastalgie umschrieben ist. Das ist ein Neologismus, also eine Neuschöpfung eines australischen Naturphilosophen, Glenn Albrecht heißt er, etwa vor 20 Jahren, 2005, formuliert, kann man auch jetzt bei Wikipedia nachlesen. In dem Fall möchte ich gern diese Definition zum Besten geben. Solastalgie ist der Schmerz bei der Erkenntnis, dass der Ort, an dem man wohnt und den man liebt, hier und jetzt verletzt bzw. angegriffen wird. Damit verbunden ist das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort. Ein Gefühl des Leidens durch die Veränderung dieses Orts sowie ein intensiver Wunsch, dass dieser Ort, an dem man wohnt, als mögliche Quelle des Trostes erhalten bleibt.
Ja, das ist Heimweh der ganz anderen Art. Es ist wirklich ein Weh, das einem überkommt, weil man die Heimat verloren hat.
Ja.
Es ist ein anderes Wort für Heimat, Solastalgie. Es ist eine Sehnsucht, da steckt das Wort Solo drin, da steckt also was Einsames drin, aber steckt auch das Wort Trost drin, dass dieser Trost einem verloren gegangen ist und dass man sich wie bei der Nostalgie plötzlich bewusst wird, dass da etwas war, das man verloren hat.
Ja, die Algea ist auch mit drin, der Schmerz.
Der Schmerz.
Das ist auch bei der Nostalgie, das ist der Schmerz.
Ja.
Aber ich ermuntere dann die Leute, ich sage immer zu Ihnen, meine lieben Zuhörer, trauen Sie sich zum Widerstand. Seien Sie nostalgisch, denken Sie, wie schön es war, wie alles Ihnen gefallen hat, wo Sie groß geworden sind, aber seien Sie auch solastalgisch.
Seien Sie auch solastalgisch. Ja, wir haben mit Poesie angefangen. Wir haben zwischendurch immer wieder die Dichter zu Wort kommen lassen. Wir wollten den Zahlen etwas entgegenhalten, nämlich die Gefühle. Und das zeigst du, wenn du vor Ort bist in deinen Vorträgen, dass du die Leute erinnerst daran, dass die Gefühle, die vielleicht am Anfang standen, dass diese Gefühle berechtigt sind und dass diese Gefühle Rücksichtnahme verlangen können und dass die Gefühle ganz tief sitzen und etwas ganz Wesentliches für den Menschen sind.
Ja, die Solastalgie, wenn ich das nochmal sagen darf, die verbindet die Menschen auf der ganzen Erde. Das teilen alle, ob der Indianer am Orinoco, ob der Lappländer in Norwegen, der sich gegen Windkraft wehrt, ob es irgendein noch wanderndes, jagendes Volk ist in Sibirien, wenn die Bulldozer kommen. Alle erleben den gleichen Schmerz. Oder wenn jetzt, wie in China, der größte Staudamm der Welt geplant wird, und zwar in Tibet, nicht zufällig, und Menschen vertrieben werden, das, womit sie konfrontiert sind, ist Solastalgie. Und es ist für mich ungehörig, das voneinander zu trennen und zum Beispiel nur irgendwelchen ganz weit entfernten, die man dann Indigene nennt, dieses Recht, Schmerz zu empfinden und Widerstand zu leisten, zugesteht. Und ich sage auch, eine Dorfgemeinschaft in Hessen, die sich gegen einen Intruder, eine Invasion, einen Eindringling der Windkraftindustrie heißt, wehrt, hat dasselbe Recht wie der Tribe, der Stamm am Orinoco. Und warum dieses verächtlich gemacht wird in Deutschland, das erschließt sich mir nicht.
Mit dem Begriff Heimat wird das verächtlich gemacht.
Ja, so ist es. Und für diese Menschen setze ich mich, solange ich es noch kann, ein.
Vielleicht will ich noch ganz vor Schluss ein bisschen mehr von deinen Aktivitäten hören. Wo kann man Kontakt aufnehmen?
Ja, am besten nimmt man Kontakt mit mir auf über das Impressum meiner Homepage.
Mhm.
Oder indem man in meinen YouTube-Kanal hineingeht. Ich als alter Sack, möchte ich fast schon sagen, habe noch mit YouTube begonnen, was mich aber beseelt, weil ich als junger Mensch immer gedacht habe, ich möchte Tierfilme machen und jetzt mache ich es auf andere Weise. Denn dieser Kanal ist so wie meine Homepage, wenn man so will, wie zwei Äste einer Dichotomie. Ich versuche, das Schöne, Wahre und Gute herauszuarbeiten und ich umgehe dabei nicht die Konflikte. Und der Hauptkonflikt, das größte Leidensthema, ist im Moment ganz eindeutig in Deutschland und zunehmend Europa die Energie. Also Homepage und YouTube-Kanal. Und vielleicht reise ich als nächstes auch nochmal in meine Heimat, denn in diesem Land zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald können wir sagen, da brummt im Moment, wenn man so will, der Windkraftbär, aber im negativen Sinn. Ich will die Bären nicht beleidigen. Das ist Schwachwindgebiet und es ist kaum glaublich, was dort diesen wunderschönen, sehr lieblichen Landschaften angetan werden soll. Wer das obere Neckartal bereist hat und kennt, wer den Rammert oder den Schönbuch kennt, zwei große Waldgebiete, wer den Schwarzwaldrand, den östlichen mit den Gäuflächen kennt, das sogenannte Heckengäu, der versteht sofort und erinnert sich daran, was ich meine. Es gibt auch dort eine Teilfortschreibung von der Regionalplanungen. Das ist gut vorstellbar. Vor 4, 5 Jahren hätte sich das niemand träumen lassen.
Ja, du hast erzählt, dass bei deinen Vorträgen es manchmal sogar so weit kommt, dass in dem Moment, wo die Gefühle zur Sprache kommen, wo es um die Solastalgie geht, dass tatsächlich Leute angefangen haben zu weinen.
Ja, das habe ich erlebt tatsächlich, ja. Und nicht nur einmal, und es ist ein schönes Gefühl.
Ja, ich finde, man sollte ruhig mal weinen.
Ja, und wenn dann nach dem Vortrag wildfremde Menschen, die ich noch nie gesehen habe, auf mich zukommen und mich umarmen. Es ist so, dass sich Menschen, wenn sie diese Resonanz spüren, dass sie ihr Gefühl, dass es ihnen offengelegt wird, wie wenn man eine Frucht schält, plötzlich fühlen sich die, die ausgegrenzt werden von der Lokalpresse, in miesen Leserbriefen runtergemacht werden, auch mal verstanden. Und wenn ich dann in über 100 Folien auch die Fakten ihnen hinterlegt habe, warum es berechtigt ist, sich zu wehren, dann sind sozusagen die emotionalen Schleusen geöffnet. Und dann wird man als einer, der gar nicht persönlich bekannt ist, sogar mit Dank umarmt, und ich gebe das zu, das ist ein gutes, ein schönes Gefühl. Denn immerhin gibt es Menschen, die für diese ganze Argumentation noch empfänglich sind. Das ist natürlich nicht so, dass es nur um Gefühle geht. Wir haben knallharte, wichtige Argumente, ich habe sie genannt. Das knappste Gut, das wir haben, ist der Rest an Natur, den wir unbedingt zu schützen haben. Und wenn ich am Schluss meinen nicht so prägenden Philosophen des letzten Jahrhunderts zitieren darf, er hat in seinem Hauptwertprinzip Verantwortung geschrieben: Die Ehrfurcht allein, indem sie uns ein Heiliges, das heißt unter keinen Umständen zu Verletzendes, enthüllt, wird uns auch davor schützen, um der Zukunft willen die Gegenwart zu schänden, jene um den Preis dieser kaufen zu wollen. Ein degradiertes Erbe wird die Erben mit degradieren. Das ist mir aus der Seele gesprochen. Das ist, was auf den Punkt bringt, was Generationengerechtigkeit im Sinne der Verantwortungsethik wirklich bedeutet. Davon ist die Gegenwart so meilenweit entfernt wie noch nie.
Schönen Dank, Wolfgang. Schönen Dank für deine Worte, für deine Zahlen und auch für die Gefühle, die du mit reingebracht hast in das Thema. Schönen Dank. Und auf Wiederhören.
Okay, herzlichen Dank dafür, dass ich zu Wort kommen durfte im Kontrafunk, lieber Bernhard, und dir alles Gute, auf Wiederhören an die Hörer.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in der Art, immer wieder anders, weil die Menschen so verschieden sind, aber doch auch vergleichbar im Tonfall, gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag neu. Immer um 15 und um 21 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Am Montag gibt es eine Wiederholung, und da die Gespräche archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt werden, können sich die Hörer eine auf ihren Zeitplan zugeschnittene Wiederholung selbst organisieren, wenn sie auf Nachhören gehen. Da können Sie zum Beispiel Gespräche nachhören, die ich schon einmal mit Dr. Wolfgang Epple geführt habe. Dass wir uns über Wölfe unterhalten haben, wurde schon erwähnt. Speziell empfehlen möchte ich mein Gespräch mit ihm unter dem Titel »Warum ist ganzheitlicher Naturschutz so wichtig?« Da ging es schon einmal um den hier erneut zitierten Hans Jonas und um das Prinzip Verantwortung, das für Wolfgang Epple grundlegend für sein Denken geworden ist und für sein Handeln. Diesmal hat er als jemand gesprochen, der sich einmischt, der zu den im Schatten der Windräder leidenden Menschen reist, um ihnen Argumente gegen die Windkraft zu liefern und den Sinn für die Schönheiten der Welt wieder aufzuwecken. Bei seinen Vorträgen und Präsentationen ruft er den Menschen, die manchmal zu Tränen gerührt sind, zu: Trauen Sie sich zum Widerstand, seien Sie solastalgisch. Solastalgisch, das klingt ein wenig so wie nostalgisch. Und es enthält auch eine Prise wehmütiger Erinnerung an etwas Vergangenes. Mit Solastalgie versuchen wir ein neues Gefühl von Heimweh zu beschreiben. Ein Weh, ein Schmerz, der uns durch den Verlust der Heimat zugefügt wird. Wir stehen fassungslos vor dem Niedergang, vor dem Verlust Es ist aber nicht so, dass wir die Heimat verloren hätten, weil wir sie verlassen haben oder verlassen mussten und in die Fremde gegangen sind. Nein, wir sind geblieben. Die Heimat hat uns verlassen. Sie ist uns fremd geworden. Also bekennen Sie sich getrost zu dem Leid. Schämen Sie sich nicht für die Tränen. Versuchen Sie, etwas zu tun. Also bleiben Sie auf dem Laufenden. Gehen Sie auf seine Seite. Wolfgang Epple Naturschutzethik in einem Wort.de. Da finden Sie aktuelle Termine und Videos. Ich wiederhole, Wolfgang Epple Naturschutzethik in einem Wort. Da finden Sie ihn. An der Ethik, die damit eingebaut ist, erkennen Sie ihn. Das Stichwort Ethik taucht auch im Titel seines Buches auf, das wir im Gespräch erwähnt haben. Wir haben aber nicht gesagt, wie es heißt. Das tue ich jetzt. Das Buch heißt Windkraftindustrie und Naturschutz, Untertitel Windkraft, Naturschutz, Ethik. Da ist sie wieder. Eine Studie für die Naturschutzinitiative e.V. Dass für Wolfgang Epple auch die menschengemachte Schönheit in seine Vorstellung von einem ganzheitlichen Welterleben hineingehört, ist schon in meinem ersten Gespräch mit ihm deutlich geworden. Hier ist es wieder angeklungen und so klingt auch die Sendung aus. Mit Musik, die uns Wolfgang Epple ans Herz legen möchte. Ein Stück von Alessandro Marcello, das ursprünglich für Oboe geschrieben und von Johann Sebastian Bach transkribiert wurde und unter der Nummer 974 im Bachwerkverzeichnis aufgeführt wird. Wir hören das Adagio, gespielt von Víkingur Ólafsson. Und damit verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassane.